Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 269, 2. Korinther 5, 14 bis 18.
Als Christ wiedergeboren. Status oder substanzielle Realität? Sind Sie wiedergeboren? So wurde ich skeptisch befragt, als ich mich telefonisch zur Teilnahme an einem Hauskreis anmelden wollte. Was könnten Sie darauf antworten? Kann man das so einfach beantworten? Ja, historisch betrachtet ist das Verständnis von Wiedergeburt durchaus unterschiedlich. Aber immer läuft es darauf hinaus, dass sich das Verhältnis eines Menschen zu Gott fundamental verändert. Hören wir doch einfach mal, was Paulus in einem Brief dazu schreibt. In dem zweiten Brief an die Korinther, im 5. Kapitel ab Vers 14, schreibt er Folgendes. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Und er ist darum für alle gestorben, damit, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Na, alles klar? Das ist schon eine gewaltige Bildsprache. Und so eine Bildsprache, die hat auch einen, sagen wir mal, Blendeffekt. Sie blendet unser Denken, weil alle diese Worte, die wir in ihrem Zusammenhang nicht spontan verstehen, die machen uns erst einmal irgendwie wie blind. Ja, was will er denn hier? Ich versuche das nochmal einfach auf den Punkt zu bringen. Also er spricht davon, einer stirbt, und er stirbt für alle. Und wer das erkennt und annimmt, stirbt mit ihm. Und das Ergebnis ist, eine drängende Liebe Christi in denen, die mitgestorben sind. Klarer? Ja, natürlich noch nicht. Aber wir nähern uns jetzt auch hier dem Verständnis von Paulus, denn dieses Mitgestorben ist immer verbunden bei ihm mit dem Mitauferwecktwerden. So versteht er auch die Taufe. Wir symbolisieren praktisch in der Taufe das Mitsterben und das Mitauferwecktwerden. Und hier geht es ganz offensichtlich ihm um ein neues, ein ganz anderes Leben. Ja, was ist denn das Kennzeichen dieses anderen Lebens? Ja, dass es nicht mehr aus sich selbst heraus lebt oder glaubt zu leben. Oder für sich selbst, also ein Leben, das letztendlich immer auf sich selbst bezogen ist, sondern ein Leben, das aus ihm kommt. Also er meint natürlich Christus. und das auch zu ihm führt, ja, was ist denn das für ein Leben? Jetzt können wir dafür eine Bezeichnung nehmen, dann nennen wir das Wiedergeburt oder wie auch immer. Das hat ja Jesus schließlich auch deutlich gesagt, dass niemand, der nicht wiedergeboren wird, überhaupt eine Chance hat, zu ihm zu kommen. Aber was kann man jetzt davon wissen? Sollen wir uns das jetzt denken? Sollen wir uns denken, dass das jetzt ein neues Leben ist? Oder um mal so eine beliebte Theologensprache dazu zu formulieren, dürfen wir das wissen, dass es so ist? Also geht es hier um einen, ja sagen wir mal, fiktiven, einen gedachten neuen Status? Ich glaube kaum. Für Paulus ist das unglaublich konkret, geradezu existenziell konkret. Das ist für ihn erlebbar. Das ist eine empfundene Realität. Schließlich schreibt er ja in Galater 2,20, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ja, es gibt eine ziemlich ausgeprägte Abneigung vieler Theologen gegen diese, sagen wir mal, Gefühligkeit, dass man irgendetwas fühlt. Ja, Theologen selber lernen ja auch zu denken und das ist auch ganz sinnvoll. Aber es stellt sich die Frage nach der Erfahrbarkeit einer solchen Realität. Erfahrbar kann ja nur etwas sein, was wir ganzheitlich wahrnehmen. Und eine ganzheitliche Wahrnehmung ist immer etwas, was wir uns nicht denken, sondern was wir zugleich empfinden, was wir also auch fühlen, was uns in irgendeiner Weise als ganzer Mensch betrifft. Und das ist kein Denkakt. Oder es ist mindestens auch ein Denkakt, aber es ist erheblich mehr. Ja, dann schauen wir uns doch erstmal nochmal genauer an, was das heißt, jemanden kennen nach dem Fleisch. Das hat er jetzt ja hier mehrfach formuliert. Das hört sich jetzt seltsam an, aber ist eigentlich sehr einfach. Das heißt nämlich nichts anderes als jemanden rein äußerlich beurteilen. Und zwar nach den eigenen Kriterien, nämlich Nutzen. Was nutzt mir der Mensch? Was habe ich von ihm? Und eventuell auch Gefahren. Also was habe ich vom anderen, was bedroht mich durch ihn? Interessant ist ja, dass wir als Menschen andere Menschen blitzartig einschätzen. Das machen wir vollautomatisch, ohne dass wir darüber nachdenken. Und zwar in Millisekunden. So schnell können wir gar nicht denken, wie wir andere schon einschätzen. Das erste ist interessanterweise, dass wir erst einmal das Geschlecht einschätzen. Dazu brauchen wir ungefähr 150 Millisekunden. Ziemlich wenig. Ja, und dann schätzen wir die sogenannte Attraktivität ein. Dazu brauchen wir 200 Millisekunden. Das dauert schon ein bisschen länger. Und gleichzeitig, parallel, schätzen wir die Vertrauenswürdigkeit des Menschen ein, der uns begegnet. Denn hier kann ja jederzeit Gefahr von jemandem ausgehen oder eben auch sehr viel Nutzen. Dazu muss man aber ihn einschätzen können. Das ist aber eine Angelegenheit, die jetzt von der Amygdala gemacht wird. Das sind so zwei Kerne in unserem Gehirn, die sind für die spontane und unglaublich schnelle Einschätzung zuständig, also insbesondere auch für unsere Ängste. In der Amygdala sind unsere wesentlichen Ängste programmiert. Und was ist denn eine Angst? Eine Angst ist erst einmal eine spontane emotionale Bewertung von Gefahren. Wenn wir also jemanden nach dem Fleisch kennen oder erkennen oder beurteilen oder anschauen, dann ist das nichts anderes als eine selbstbezogene Beurteilung, die nach den Kriterien, was das mir in irgendeiner Weise bringt oder welche Gefahren für mich von dem Betreffenden ausgehen könnten, dass ich das einfach spontan mache. Das, was eigentlich jedes Tier auch macht. Die Tiere selbst sind ja auch gefährdet und die haben auch ihr wechselseitiges Begehren. Was nutzt mir der jeweilig andere? Entweder für soziale Kontakte oder auch für sexuelle Kontakte. Und folglich ist das etwas, was ganz schnell passieren muss, ohne großes Abwägen. Also das machen wir. Wir machen das genauso wie eigentlich jedes Tier, spontan. Wir kennen und erkennen nach dem Fleisch. Aber hier kommt noch was dazu. Er schreibt, wir haben auch zuvor Christus nach dem Fleisch gekannt. Wie kann man denn jetzt Christus nach dem Fleisch kennen? Die meisten sind ja ihm gar nicht begegnet und können ihn aufgrund dessen jetzt nicht so äußerlich kennenlernen. Ja, das bedeutet aber ganz einfach, ihn nach den rein äußeren Merkmalen, also nach dem, was wir von ihm wissen, ihn beurteilen. Also, wir können beurteilen, dass das ein historischer Wanderprediger war. Kann man inzwischen feststellen, das muss ihn gegeben haben. Dann kann man feststellen, dass es eine ganze Menge von Wundermärchen um ihn herum gibt. Ja, die kann man registrieren. Man kann auch die Absichten versuchen zu interpretieren. Letztendlich ist er aber gescheitert in seinen Bemühungen. Er wurde durch Intrigen von den Römern hingerichtet. Und Paulus damals hat ihn auch entsprechend beurteilt, nämlich als einen ganz gefährlichen Häretiker und auch diejenigen, die dann ihm gefolgt sind. Also Häretiker war ein Irrlehrer, einer, der zum falschen Glauben verführt. Das war seine Beurteilung nach den äußeren Kriterien seiner tiefen religiösen Überzeugung war das so. Insofern hat er durchaus Christus nach dem Fleisch beurteilt und gekannt. Und jetzt kommt aber das Neue. Das Neue, das er formuliert, Leben in Christus. Wer also in Christus lebt, ja, dieses In, das ist ja, tiefer kann ja etwas gar nicht sein, als dass es in uns in irgendeiner Form ist. Also kann man das nur so verstehen, erfüllt von seinem Leben zu sein. Und wenn wir von seinem Leben erfüllt sind, dann entsteht eine neue Kreatur. Ja, das ist jetzt die Luthersprache. Eigentlich heißt das eine neue Schöpfung. Wir werden quasi neu geschaffen. Das ist die Neugeburt. Interessant ist ja, wenn wir einen Menschen beurteilen, dass tatsächlich letztendlich, wenn wir ihn in seiner Wurzel, in seiner tiefsten Wurzel beurteilen wollen, geht es um das, was er eigentlich will, seine innerste Motivation. Und wenn seine innerste Motivation sich wirklich ändert, wenn dieser Antrieb, dieser Wille völlig neu ist, dann ist der Mensch richtig gehend substanziell neu geworden. Und hier ist wirklich eine substanzielle Umkehr, ganz von innen heraus gemeint. Eine richtig gehende innere charakterliche Neuwerdung. Und das kann man wirklich Wiedergeburt nennen. Das Alte, das wird jetzt nicht irgendwie quasi so ein bisschen repariert oder irgendwie saniert, sondern es geht darum, dass dieses Neue von innen heraus einen wirklich durchdringt. Das ist eine ganz andere Art des Lebens. Und das Alte wird dann, ist noch nicht weg, so schnell geht das nicht, sondern es wird quasi wie nach außen geschafft. Es verklingt geradezu mit der Zeit. Und diese Neuwertung ist natürlich auch keine zauberhafte Verwandlung wie so in einem Schlag. Wenn das der Fall wäre, dann hätte Gott das schon längst machen können. Dann könnte er jeden Menschen einfach ping, quasi wie einen Zauberer verändern und er wäre anders. Sondern das ist ein organisches Wachstum. Dieser ganz neue Mensch, der wächst in uns allmählich. Denn das Entscheidende ist ja dabei, dass das immer mit absoluter und bedingungsloser Wahrung unserer inneren Freiheit nur geschehen kann. Denn die Freiheit, unsere Freiheit ist Gott heilig. Weil er möchte einmal, dass wir sozusagen als seine Kinder wie er werden. Und das bedeutet doch aber nichts anderes, als erst einmal ganz frei und selbstbestimmt zu sein. Ja, und dann gibt es eine Formulierung, die ja verblüffenderweise immer wieder falsch herum gelesen wird. Da steht, Gott hat uns mit sich versöhnt. Und da müssen wir jetzt mal ganz genau hinhören. Wir können das ja einfach mal falsch herum interpretieren. Dann heißt das nämlich, Gott hat sich mit uns versöhnt. Und wenn man dann auch noch dazu sagen, ja, durch das Opfer von Christus ist Gott jetzt versöhnt mit uns. Also er hat seinen Sohn geschickt, damit er sich mit uns versöhnen kann. So steht es aber hier nicht. Es heißt, er hat uns mit sich versöhnt. Nicht er ändert sich und seine Einstellung, sondern wir ändern uns durch ihn. Darum geht es. Ja, wie ist denn das gemeint? Unsere Natur, naja, jetzt würde Paulus unser Fleisch sagen, unsere Natur hat sowas wie eine Art von geradezu natürlicher Feindschaft zu Gott. Auch seltsam formuliert, aber eigentlich ganz simpel. Denn wir alle, das kann man schon an kleinen Kindern, wenn sie immer älter werden, schon ziemlich früh erleben, wir alle wollen selbst der Gott unseres Lebens sein. Wir wollen selbst bestimmen, was wir machen. Und insofern ist das klar, dass wir eigentlich immer mehr und immer mehr unser Leben so bestimmen wollen, dass jede Fremdbestimmung oder überhaupt jede Instanz, die sich anmaßt, über uns zu urteilen oder uns zu sagen, wie es besser wäre, das ist lästig, ärgerlich, wollen wir nicht. Ja, das hat aber zur Folge, dass wir geradezu natürlicherweise jede innere Verbindung zu ihm abschneiden. Also es ist nicht so, dass wir mit Gott quasi automatisch wie mit einer inneren Nabelschnur verbunden sind, sondern wir entscheiden selbst, wie viel von ihm in uns wirken soll. Und eigentlich hat das eine interessante Konsequenz. Wenn wir beginnen, unser eigenes Leben nach unseren eigenen Maßstäben, und zwar so, dass wir uns jeder Form von Leitung oder Führung entziehen wollen, dann ist es so, als ob wir selbst den Stecker ziehen würden, der uns mit dem Strom des Lebens verbindet. So wie ein Toaster, der sagt, jetzt will ich mal aus eigener Kraft meine Arbeit machen und zieht den Stecker. Wir wissen, was dann passiert. Wir würden sofort eigentlich sterben. Sprich, eigentlich nicht mehr existieren, so kann man das sagen. Aber es gibt so etwas wie eine Art von gnädiger Restexistenz. Man kann sagen, eine Art von Reststrom. Er hat einen Akku in uns eingebaut, der uns zumindest elementar mit so einer gewissen Lebenskraft ständig versorgt. Aber wir verdämmern dennoch langsam in die Dunkelheit unseres eigenen Wahns hinein. Und diese Dunkelheit, die kann man das Reich des Todes nennen. Es gibt eine Sammelbezeichnung für diesen Zustand, der auch heute gar nicht mehr klar ist. Sünde. Es ist einfach schlichtweg der Zustand dessen, dass wir von Gott getrennt sind. Und das lässt er zu, wie gesagt, dass ist das Wichtigste für ihn, dass unsere Freiheit erhalten bleibt. Egal wie lange es dauert, dass in der Freiheit wir wieder zu ihm finden, ist viel wichtiger, als dass er jetzt uns irgendeine Art von erzwungenem Leben aufdrückt, ein erzwungenes Glück. Dann sind wir nur noch glückliche Marionetten, aber haben nicht mehr die innere Freiheit. Also anders ausgedrückt. Er muss uns gar nicht für unsere Sündhaftigkeit bestrafen, sozusagen, für unsere Sünde töten. Muss er nicht. Das ist eine Angelegenheit, die ganz von alleine geschieht. Wir sterben durch das, was Gottgetrenntheit oder Sünde heißt. Sünde selbst ist unser eigener langsamer Tod. Und letztendlich führt das dazu, dass nichts mehr wirklich gelingt. Schon in diesem Leben. Ja, und wie ist dann für diejenigen, die eigentlich diese Gottgetrenntheit zu ihrem Lebensprinzip gemacht haben, was ist ihre Reaktion? Sie sind wütend, sie sind schwer gekränkt. Ja, ihre Einbildung dafür, dass sie doch eigentlich hier das Recht haben, alles zu bestimmen, das ist massiv in irgendeiner Weise tangiert und das entsteht eine Unversöhnlichkeit. Eine Unversöhnlichkeit gegenüber allem, was einen einschränkt, gegenüber den Mächten, dem sogenannten Schicksal und endlich natürlich gegenüber Gott. Und als Gott kann er nicht einfach in diesen Tod hineinkommen, weil der Unterschied zwischen dem Restleben, das solche Menschen eigentlich in ihrer Totheit noch haben, dass sie sich noch irgendwie ihrer selbst bewusst sind und der unendlichen Intensität des göttlichen Seins, was auch immer in dieser Sprache Herrlichkeit genannt wird, das würde sofort dieses Restleben gänzlich auflösen. Und deswegen hat er einen anderen Weg gewählt. Deswegen ist er als Mensch, wir wissen schon, wer damit gemeint ist, ne? Jesus oder Christus, er geht als Mensch in diesen Tod hinein. Er geht da hinein, um allen, die in dieser Totheit gefangen sind, ein völlig neues Leben zu ermöglichen, also anzubieten. Man könnte also sagen, die Quelle des Lebens betritt das Reich des Todes. Und jetzt können alle langsam erlöschenden Seelen, sie können und sie dürfen, ein neues, ein anderes Leben bekommen. Auch nicht einfach zauberisch, sondern er ist da so ähnlich wie ein zutiefst mitfühlender Sanitäter, der in eine total verwüstete Todeslandschaft hineingeht und der allen, die es wollen, eine Infusion mit seinem eigenen Leben anbietet. Das ist sozusagen das Sinnbild, das auch dann in dieser Sprache Blut Christi gemeint ist. Ein Anschluss an das Blut Christi, also an das göttliche Leben, aber in einer Art und Weise, dass es für uns Menschen kompatibel ist. Ja, und diese menschenkompatible Form, das ist eine Liebe, die in der Lage ist, ohne uns zu zerstören, uns ganz von innen heraus zu erneuern. Also uns wieder gebären zu lassen. Und diese Versöhnung, die kann jetzt kein formaler Rechtsstatus sein, so ähnlich wie zwei verfeindete Rechtsparteien, so Vertragsparteien zum Beispiel, die sich dann irgendwie auf was einigen und dann sind sie versöhnt. Nein, Versöhnung in seinem Innersten gelingt grundsätzlich nur durch Liebe. Also eine Liebe, die miteinander eins werden will. Ja, und das ist das neue Leben. Das ist eine ganz neue, eine ganz andere Art von Liebe, die nichts mehr mit dem nach dem Fleisch zu tun hat und die auch nicht nach dem Fleisch alles betrachtet, sieht und beurteilt. Denn wir wissen, dass das, was wir so normalerweise Liebe nennen, eigentlich nichts anderes ist als Selbstliebe. Denn wir lieben das, was wir für uns haben wollen. Das nennen wir natürlich auch Liebe. Und damit wird das Ganze vermeintlich geheiligt. Sondern es geht darum, dass wir dadurch, dass diese Liebe, diese neue, ganz andere Liebe, in uns wach wird und beginnt sich zu entfalten, dass sie alles und alle mit einem neuen Herzen sehen kann. Ein Herz, das ganz neu mit der Liebe Christi erfüllt ist. Und das deshalb alles und vor allen Dingen alle wie mit seinen Augen erkennen kann. Und allein diese neue Liebe in uns versöhnt uns durch und durch mit Gott.